von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Jahreslosung aus Offenbarung 21, Vers 6. Liebe Schwestern und Brüder, Wasser ist ein heiß umkämpftes Gut. Auf der nördlichen Halbkugel unseres Planeten ist das ja viel weniger spürbar als im Süden. Da werden inzwischen schon Kriege geführt um den Zugang zu Wasser. Bei uns geht es bislang nur um den vergleichsweise harmlosen Kampf um Marktanteile bei den Mineralwasserproduzenten. Die Jahreslosung gibt den Blick frei auf eine ganz andere Welt, auf eine Welt, in der kein Wassermangel herrscht und auch kein Kampf tobt um Marktanteile. Doch damit nicht genug. Wasser gibt es dort umsonst. Es ist wie im Paradies. Und das muss uns auch gar nicht verwundern, denn wir befinden uns mit der Jahreslosung tatsächlich in einer anderen Welt. Ich lese den ganzen Abschnitt aus der Offenbarung, dem die Jahreslosung entnommen ist. Dann, so schreibt Johannes, sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Auch wenn der Schluss, der dunkle Schluss, das Bild trübt, wir bekommen hier Einblick in die neue Welt Gottes. Dort gibt es lebendiges Wasser, eigentlich Lebenswasser. Und alle, die Durst haben, werden davon zu trinken bekommen, umsonst. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wie häufig in dieser Passage vom Wasser die Rede ist. Natürlich in der Jahreslosung. Da ist es Wasser des Lebens. An anderer Stelle wird das Meer erwähnt, das es nicht mehr gibt. Tränen, die abgewischt werden. Und ein See von brennendem Schwefel. Das krasse Gegenteil vom Wasser des Lebens. Schon dieser flüchtige Blick auf den Text zeigt, dass Wasser offenbar nicht gleich Wasser ist. Sehen wir uns die verschiedenen Wasserarten etwas genauer an. Betreiben wir also ein wenig biblische Wasserkunde, Gewässerkunde. Das Meer, für viele ein Traum. Urlaub, Sonne, Strand. Aber ach, das Meer ist nicht mehr. Es wird nicht mehr sein in der neuen Welt Gottes. Denn es hat auch seine dunkle Seite, eine unheimliche Seite. Und um diese Seite geht es hier. Das Meer als Gefahr, als Bedrohung. Wir erinnern uns bestimmt noch an den gewaltigen Tsunami im Jahr 2004, der an den asiatischen Küsten über 230.000 Menschen das Leben gekostet hat. Aber wir erinnern uns vielleicht auch an die verheerende Tsunami-Katastrophe 2011 in Japan, bei der nicht nur 18.000 Menschen umgekommen sind, sondern auch das Atomkraftwerk von Fukushima explodiert ist. Die Kraft des Meeres, wenn sie ungebändigt ist, verschlingt alles. Übrig bleibt ein Tohuwabohu. Das ist das Wort, das in der Bibel im ersten Buch Mose den Urzustand der Schöpfung beschreibt. Wir haben es vorhin auf dem Bild der Kinder gesehen, das schwarze Bild. Am Anfang war es dunkel und es war ein heilloses Durcheinander. Und Finsternis lag auf der Tiefe, nämlich auf dem Urmeer. Das dunkle, bedrohliche Urmeer ist absolut lebensfeindlich. Gott musste es bändigen. Er musste dafür sorgen, dass es sich zurückhält. Sonst könnten wir nicht leben. Doch die Bedrohung, die bleibt. Wir leben wie auf einer großen Insel mitten im Chaosmeer. Die Sintflut ist ein Beispiel dafür, wie das lebensbedrohliche Wasser des Urmeers von oben und von unten unaufhaltsam in die Schöpfung eindringt. Und alles mit sich in den Abgrund reißt. In den Psalmen spricht die Angst vor den tödlichen Fluten des Meeres immer wieder durch. Die Angst und die reale Gefahr. Rette mich, o Gott. Das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im Schlamm des Abgrunds. Es gibt keinen Halt mehr. Ich bin in Wassertiefen geraten. Die Flut schlägt über mir zusammen. So Psalm 69. Jona hat daraus zitiert, als er im Fischbauch saß und die Jünger in Seenot auf ihrem kleinen Fischerboot haben den See Genezareth wie das tödliche Urmeer erlebt, das sie verschlingen will. Jesus beruhigt dann die aufgewühlte See. In ihm wirkt die Kraft Gottes. Sie ist in der Lage, wie bei der Schöpfung, die Urkräfte des Meeres zu bändigen. Das Meer. Ein Symbol für die existenziellen Bedrohungen, denen wir Menschen ausgeliefert sind. Und wenn wir uns wieder der Offenbarung zuwenden und der Situation der Christen in dieser frühen Zeit, dann stellen wir fest, dass auch sie mit dem Meer die schlimmsten Schrecken verbinden. Sie sehen ein grausames Tier aus ihm heraufsteigen, das die ganze Welt in seinen Bann schlägt. Nachzulesen in Offenbarung 13. Das Tier steht für das römische Imperium, für den Kaiser, der göttlich verehrt werden will und alle vernichtet, die sich ihm verweigern. Eine tödliche Gefahr für diejenigen, die nicht den Kaiser, sondern Jesus als den Herrn anbeten. Das Meer weckt Ängste. Denn übers Meer, übers Mittelmeer sind die Römer ins Land gekommen. Kein Wunder, dass man ihnen nicht traut. Dass man seine Strände meidet und am liebsten überhaupt nicht mit ihm in Berührung kommen will. Das Meer ist eine Macht, die zerstört, die alles mit sich in den Tod reißt. Auch heute noch macht das Meer Angst. Wir können ihm nichts entgegensetzen. Auch wenn wir ein Inseldasein führen und uns sicher fühlen, das Meer bedroht uns. Heute mehr denn je. Schon manche Insel ist verschwunden. Und manche Strände sind überflutet. Und wir sind nicht unschuldig daran. Ein Entrinnen gibt es nicht. Jetzt verstehen wir diesen merkwürdigen Satz: Auch das Meer ist nicht mehr. In Gottes neuer Welt wird uns ein neuer Himmel und eine neue Erde erwarten. Und da droht keine Gefahr mehr. Da sind wir sicher, absolut sicher, vor dem Meer, vor bösen Mächten, die aus ihm aufsteigen und uns überfluten wollen. Und wir sind sicher vor uns selbst. Das Meer ist nicht mehr. Das Meer und die Tränen. Die Tränen sind eine salzhaltige Körperflüssigkeit, die die Tränendrüsen am laufenden Band produzieren und absondern. Sie dienen der Reinigung des Bindehautsacks und der Befruchtung und Ernährung der Hornhaut. Außerdem verbessern sie die optischen Eigenschaften der Hornhautoberfläche. So kann man es nachlesen im Lexikon. Tränen sind aber auch eine Begleiterscheinung von Trauer, von Wut und von Schmerz. Und insofern ein Überlaufventil für tiefste Gefühle. Die Tränen. Sie rollen uns übers Gesicht, den Kindern, die in der Nacht aus bösen Träumen aufwachen und sich fürchten, die in Syrien dem Bombenhagel ausgesetzt sind und Todesängste ausstehen, die missbraucht werden und sich nicht wehren können. Die Tränen, sie rollen uns übers Gesicht, uns Erwachsenen, wenn wir ohnmächtig mit ansehen müssen, wie ein geliebter Mensch von uns geht. Wenn wir vergeblich nach Arbeit und Wohnung suchen und das Gefühl haben, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wenn wir vor dem Scherbenhaufen einer Beziehung stehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Tränen. Sie rollen uns übers Gesicht. Oder wir weinen sie nach innen, weil uns Menschen verletzen, weil wir Gott nicht mehr verstehen, weil wir über uns selbst weinen. Die Tränen, sie fließen vor allem bei Verlusterfahrungen. Es ist die Vergänglichkeit, die uns weinen macht. Es ist aber auch der Gottesverlust, der uns die Tränen in die Augen treibt. Wo ist Gott in meiner Not? Wo ist er in meinem Schmerz, in meiner Trauer? Manchmal sind wir untröstlich. So wie Jakob, als ihm der vermeintliche Tod seines Lieblingssohnes Josef gemeldet wird. Er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Nein, trauernd werde ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinabsteigen. So beweinte ihn sein Vater. Tränen fließen unaufhörlich. Der Tränenstrom auf unserer Erde ist unendlich. Da ist es nur ein sehr begrenzter Trost, wenn uns Psalm 56 versichert, dass Gott unsere Tränen in einen Krug sammelt und er sie sogar zählt. Immerhin, sie sind ihm wichtig. Keine einzige Träne geht verloren. Aber sie mehrt ja nur das Tränenmeer. Wie gut, dass in Gottes neuer Welt die Tränen abgewischt werden. Das bedeutet nicht, dass wir uns Gott als einen Dauertröster vorzustellen haben, der immer ein Taschentuch bereithält, wenn uns die Tränen kommen. Nein, es wird keine Tränen mehr geben. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal, keine Mühsal. Wir werden keinen Grund zum Weinen mehr haben. Alles ist gut. Das Meer, die Tränen und schließlich noch der See von brennendem Schwefel, der Feuersee. Ein besonderes Gewässer, eine gefährliche, ätzende Brühe, eine stinkende Kloake. Ein Gewässer, das den Tod bringt, den zweiten Tod, wie es heißt. Das kann nur eines heißen, den endgültigen, den unwiderruflichen Tod, den Tod ohne Auferstehung. In diesen Tod werden alle Mächte hineingerissen, die das Leben beschädigen, die es zerstören. Schließlich trifft es den Tod selber. Auch er wird am Ende in den Feuersee geworfen und nie mehr aufstehen. Die neue Welt Gottes kennt keinen Tod mehr. Der Tod wird nicht mehr sein. Feuersee. Klar, dass die Offenbarung hier in Bildern spricht. Wie anders könnte man auch davon sprechen, dass der Tod vernichtet wird. Dafür gibt es keine Begriffe. Das ist unvorstellbar. Da bleibt nur das Bild vom Feuersee. Dass auch Menschen in diesen See fallen können, und das wird hier ja erwogen, das ist schier unerträglich. Das ist nur auszuhalten im Gegenüber zur Jahreslosung. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Lebendiges Wasser, eigentlich Lebenswasser. Davon muss jetzt noch unbedingt die Rede sein. Man hört es förmlich sprudeln. Es ist wie frisches Quellwasser in den Bergen. Es belebt. Wie schon damals, als ich Mose die Dauerklage des Gottesvolkes anhören musste. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Nicht nur einmal hat Mose seinen Stab genommen und gegen einen Felsen gestoßen, bis Wasser hervorgesprudelt ist. So konnte sein Volk den Durst stillen. Lebendiges Wasser. Wie überhaupt lebendiges Wasser im Kontrast zu den Wüstenerfahrungen der Menschen für Heil und für Leben steht. Ich lasse in der Wüste Wasser fließen, verkündigt der Prophet Jesaja, und Flüsse im Ödland, um mein Volk, mein Erwähltes, zu tränken. Und wer hält sich nicht immer wieder an den guten Hirten, von dem im Psalm 23 gesagt wird, dass er uns ans frische Wasser führt. Ja, Gott selbst ist die Quelle lebendigen Wassers. Darauf beruft sich dann auch Jesus. Im Gespräch mit der Samariterin am Brunnen bietet er ihr lebendiges Wasser an. Und am anschaulichsten wird das dann in der Offenbarung, wenn bei der Beschreibung der himmlischen Stadt der Strom lebendigen Wassers erwähnt wird. Er entspringt am Thron Gottes und fließt mitten durch die Stadt. Sein Wasser trägt nicht nur dazu bei, dass die Bäume links und rechts 12-mal im Jahr Früchte tragen. Es dient darüber hinaus auch der Heilung für die Völker. Heilwasser also ist das Lebenswasser. Wertvollstes Gut. Und darum muss in der neuen Welt Gottes nicht mehr gekämpft werden. Es steht allen zur Verfügung, und zwar umsonst. Als Jerusalem beim Einmarsch der Babylonier zerstört wurde, konnte man bittere Klagen in der Stadt hören. Unser Wasser müssen wir für Geld trinken, ist eine davon. Es ist knapp geworden, das Wasser, und darum teuer. Nur wenige hatten noch Zugang dazu und konnten ihren Durst stillen. Das ist in der neuen Welt Gottes ganz anders. Da gibt es das wertvolle Gut umsonst. Lebendiges Wasser. Wasser des Lebens. Es macht den Feuersee vergessen. Und das Meer ist nicht mehr. Und die Tränen sind abgewischt. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind mit unserer biblischen Gewässerkunde am Ende. Übrig geblieben ist lebendiges Wasser. Obwohl wir sehr genau wissen und manchmal auch erfahren, dass und wie uns die dunklen Gewässer noch bedrohen. Doch wir können heute schon zur Quelle des Lebens kommen und trinken. Die Jahreslosung macht uns den Mund wässrig. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Wo können wir unseren Durst stillen? Heute, hier. In der Gemeinde, im Gottesdienst, beim Abendmahl oder auch bei Menschen, die unseren Durst teilen und mit uns vor Gott treten, betend und segnend. Und nicht zuletzt beim Singen. Da stimmen wir ein in das Lob und den Dank von Menschen, die vor uns vom lebendigen Wasser getrunken haben. Und neben uns jetzt davon trinken. Amen. All die Fülle ist in dir, o Herr. Wer es im Gesangbuch aufschreibt,